Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Bernhard Kempf. Hallo. Das eingeschränkte Leben lockern, Geschäfte wieder aufmachen oder weiter mit dem Lockdown, weil die Zahlen wieder steigen und sich die mutierten Coronavirus-Varianten immer weiter verbreiten. Um Fragen wie diese geht's im aktuellen Berlin-Trend im Auftrag der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost. Die Ergebnisse der Umfrage, die fasst Jan Menzel aus der Redaktion für Landespolitik zusammen.
Auf jeden Fall impfen lassen wollen sich 59% der Befragten. Weitere 19% geben an, dass sie dies wahrscheinlich tun werden. Eine Minderheit von 18% will sich wahrscheinlich nicht oder auf gar keinen Fall impfen lassen. Ältere Menschen sind mehrheitlich deutlich entschlossener, sich impfen zu lassen als Jüngere. Positiv bewertet die Mehrheit der Befragten die beschlossenen Lockerungen der Corona-Auflagen. Die teilweise Öffnung der Grundschulen begrüßen 69%. Ähnlich viele, 67%, finden die Öffnung der Friseurläden zum 1. März richtig. Gefragt danach, welche weiteren Lockerungen sie favorisieren würden, wenn die Infektionszahlen dies hergeben, sagen 29% Restaurants und Gastronomie, ebenfalls 29% nennen Geschäfte, 20% wünschen sich zuerst Kinos, Theater und Museen, für 9% sind Fitnessstudios und Sportstätten am wichtigsten. Große oder sehr große Sorge, sich mit dem Virus anzustecken, äußern im Berlin-Trend 41% der Berlinerinnen und Berliner, 59% sind dagegen weniger besorgt. Auffällig ist, dass die Parteienpräferenz eine Rolle spielt. Während die allermeisten Anhänger von AfD und FDP kaum besorgt sind, macht sich bei den Anhängern von SPD und Linkspartei die Hälfte große Sorgen um die eigene Gesundheit und die von Familienmitgliedern. Die Angst vor einer Verschlechterung der eigenen wirtschaftlichen Situation hält sich bei den Befragten in Grenzen. 21% erwarten zwar negative Auswirkungen auf ihre wirtschaftliche Zukunft, 79% rechnen aber eher mit geringen Folgen. Bei den Anhängern von AfD und FDP sind die Befürchtungen deutlich ausgeprägter als bei denen der anderen Parteien.
Jan Menzel war das über den aktuellen Berlin-Trend zur Corona-Lage im Auftrag der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost. Wie umgehen mit dem laufenden Schuljahr? Nicht in allen Familien klappt das so gut mit dem Homeschooling. Das dürfte sich auch negativ auf die Noten auswirken. Da klang der Vorschlag einer freiwilligen Wiederholung des Schuljahres ganz plausibel. Nur beim Berliner Landeselternausschuss und den Schulleiterverbänden, da kommt die Neuregelung des Senats zum freiwilligen Sitzenbleiben weniger gut an. Norman Heise ist Vorsitzender des Landeselternausschusses und im Inforadio hat er gesagt, die Konsequenz dieser Regelung seien kaum absehbar.
Selbst wenn es nur 2 Kinder sind, die pro Klasse zurücktreten, sind es immerhin rund 10%. Wenn man das mal auf so eine Gesamtschulbevölkerung eines Bezirks rechnet, da sind es meistens so im Durchschnitt 30.000, sind es 3.000 Schülerinnen und Schüler, die dann plötzlich Platz suchen. Das sind mal umgerechnet 5 bis 6 Schulen, die man da zusätzlich braucht, plus das entsprechende Lehrpersonal. Ob das vorhanden ist, ob das eine gute Idee ist, sehen wir nicht.
Das sagt Norman Heise, er ist Vorsitzender des Landeselternausschusses Berlin. Potsdam startet am Montag ein Pilotprojekt. Die Stadt bietet jedem, der dort polizeilich gemeldet ist, einen kostenlosen Corona-Schnelltest an. Die Vorbereitungen in den beteiligten Apotheken und in den Testzentren, die laufen auf Hochtouren. Und wie das alles genau ablaufen soll, das hat sich RBB-Reporterin Johanna Siegemund für uns mal angeschaut.
Das Ziel? Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt innerhalb von 2 Wochen auf das Coronavirus testen. Und da es sich bei den Schnelltests nur um Momentaufnahmen handelt, auch möglichst 2-mal pro Woche. Ralf und Jutta Ahlhorn von den Ahlhorn Apotheken stellen sich dieser Herausforderung.
Es ist territorial begrenzt, also nur Potsdamer. Für diese Tests quasi dürfen wir nur kostenlos testen. Aber jeder soll 2-mal die Woche kommen.
Soll sozusagen mal ein Status quo erhoben werden, wo wir wirklich stehen, bei der asymptomatischen Bevölkerung.
Zusätzlich werden auch noch mobile Testteams von den Johannitern eingesetzt und auch an 3 Schulen in Potsdam soll durchgetestet werden. Was dann genau mit den Ergebnissen passieren soll, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner.
Da hängen wir als Kommune selbstverständlich am Land und der neuen Eindämmungsverordnung. Aber gerade was die stufenweisen Lockerungen angeht, die ja in den kommenden Tagen und Wochen geplant sind, möglicherweise durch das Land, ist es ja umso wichtiger zu wissen, wie viele positive Fälle gibt es, wie weit sind die Mutationen verbreitet.
Doch wie aussagekräftig sind die Ergebnisse, wenn es längst nicht in allen Stadtteilen Teststellen gibt? Denn nicht alle Apotheken wurden angefragt. So berichtet es zum Beispiel Antje Özbeck von der Plantagenapotheke in Babelsberg, die zwar auch gerne mitgemacht hätte, aber jetzt fehlt ihr die Vorbereitungszeit.
Es hätte lediglich die Möglichkeit bestanden, mit einem Zelt vor der Apotheke vielleicht so etwas zu realisieren, aber in den Apothekenräumen definitiv nicht, weil wir einfach diese sogenannte Trennung der Kundenströme, die da also gefordert wird, das hätten wir so eben nicht in den Räumen realisieren können.
Wie die Massentestung am Montag anlaufen wird, bleibt spannend. Apotheken und Testzentren sind aber bereit. Testen lassen kann sich jeder ganz ohne Voranmeldung. Und der Test an sich dauert auch nur maximal 20 Minuten.
Ja, und wenn Sie wissen wollen, welche Apotheken und Testzentren in Ihrer Nähe sind, auf der Internetseite von rbb24.de, da gibt es weitere Informationen. Nächstes Thema. Privatwirtschaftlich organisiert oder doch besser durch die kommunale Hand? Diese Frage steht wieder im Raum. Die Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat die zweite Stufe ihres Volksbegehrens gestartet. Auftakt war am Cottbuser Tor und Inforadio-Reporterin Lena Petersen hat die Kundgebung verfolgt.
Wir haben seit Monaten auf diesen Moment gewartet. Wir haben seit Monaten darauf hingefiebert.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen startet in die nächste Runde. Innerhalb von 4 Monaten müssen jetzt 175.000 gültige Unterschriften zusammenkommen. Das Ziel der Kampagne ist für Sprecher Husbe Taheri klar gesteckt.
Wir haben die großen Wohnungskonzerne als die Haupttreiber der Mieten in den letzten Jahren auf dem Berliner Wohnungsmarkt ausgemacht. Und wir wollen ihnen das Handwerk legen.
Andere Instrumente wie der Mietendeckel seien zeitlich begrenzt und würden nur die Symptome bekämpfen, sagt Taheri. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sammeln nun die nötigen Unterschriften. In Corona-Zeiten ein schwieriges Unterfangen, sagt Leonie Heine. Viele Orte der Solidarität wie Kneipen, Restaurants und Geschäfte würden durch den Lockdown fehlen. Die Zahl der Unterstützenden sei aber gewaltig.
Wir haben jetzt 16 Kiezteams aufgebaut in allen 12 Berliner Bezirken. Und wir haben Hochschulteams mit der Hochschulvernetzung an 7 Berliner Hochschulen. Und insgesamt sind wir jetzt über 1.700 Menschen aktiv in den Sammelstrukturen.
Damit die Unterschriften-Sammelaktionen nicht zu Corona-Umschlagspunkten werden, gibt es ein Hygienekonzept. Helferin Anja Spazier wird mehrere Tage in der Woche in Moabit für die Kampagne unterwegs sein und hat die wesentlichen Aspekte verinnerlicht.
Wir tragen Masken, wir desinfizieren die Kugelschreiber, sammeln die Gebrauchten wieder ein, stellen neue zur Verfügung. Wir halten Abstand, wir sammeln nur, wenn wir selbst keine Krankheitssymptome aufweisen.
Gleichzeitig geht die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auch digitale Wege. Anders als in anderen Ländern ist es in Deutschland nicht möglich, eine Volksinitiative online zu unterschreiben. Über die Plattform Init kann sich aber jeder eine Unterschriftenliste ausdrucken, inklusive frankiertem Rückumschlag, sagt Gregor Hackmack vom Verein Change.org. Der Verein habe eine große Reichweite.
Wir erreichen über Change.org, wir sind ja die größte Petitionsplattform der Welt, allein in Berlin über 160.000 Menschen per E-Mail. Wenn alle mitmachen würden, dann könnte man vielleicht schon in der nächsten Woche das Volksbegehren abschließen als erfolgreich.
Rückhalt kommt auch von den Gewerkschaften und der Partei Die Linke. Auch Teile der Grünen unterstützen das Vorhaben. Kritik kommt von SPD, FDP, AfD und CDU. Die Berliner Union hatte eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Ergebnis: 51% lehnen eine Enteignung ab. 38% befürworten sie. Initiativensprecher Taheri bleibt gelassen.
Bis zum Volksentscheid sind einige Monate und das spornt uns noch mehr an, auf die Straße zu gehen und mit Menschen zu reden, um sie von unserem Vorschlag zu überzeugen. Also entmutigt sind wir gar nicht, sondern eher angespornt.
Bis Ende Juni müssen die Unterschriften zusammenkommen. Vielleicht sind im September dann alle Berlinerinnen und Berliner gefragt, ob Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen gegen eine Milliardenentschädigung vergesellschaftet werden sollen.
Ein Beitrag von Lena Petersen war das. Montag, da wird's ernst, dann müssen in Cottbus mehr als 3.600 Menschen vorübergehend raus aus ihren Wohnungen, denn dann soll die 50 Kilo Fliegerbombe, die in der Virchowstraße in der Innenstadt bei Bauarbeiten gefunden wurde, entschärft werden. Da der Zünder in einem schlechten Zustand ist, muss der Blindgänger möglicherweise gesprengt werden. Über den Stand der Vorbereitungen, RBB-Reporterin Josefine Jahn.
Der Wachschutz hat heute hauptsächlich mit dem etwas ungemütlichen Wetter zu kämpfen, aber die Schaulustigen haben sich zurückgezogen, heißt es von einem Wachmann vor Ort. Da ist es also momentan relativ ruhig. Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben schon mal bei Restaurants im Sperrgebiet vorbeigeschaut. Einige liefern ja derzeit außer Haus. Die sind also nochmal mündlich informiert worden über die Evakuierung am Montag. Und die im Sperrkreis liegende Erich-Kästner-Grundschule ist auch gut vorbereitet, sagt Schulleiterin Martina Teunert.
Die Schule wird komplett geschlossen. Die Eltern sind gestern Mittag informiert worden, damit auch die Elternhäuser jetzt noch mal ganz schnell ihre Logistik aufstellen müssen. Ist auch nicht so leicht für die Familien, sodass jeder weiß, am Montag kann keiner die Schule betreten.
Die Kinder, die Anspruch auf Notbetreuung haben, werden im Hort außerhalb des Sperrkreises untergebracht und der Unterricht läuft wie erprobt online als Distanzunterricht. Ein wenig aufwendiger ist es für die älteren Lernenden, nämlich die Bewohner des Studentenwohnheims der BTU Cottbus. Rund 1000 Studenten betrifft das. Sie sollen, soweit nicht anders möglich, in der Mensa untergebracht werden. Informiert werden alle vorab via E-Mail und über Aushänge, sagt Monique Zweig, Geschäftsleiterin des zuständigen Studentenwerks.
Mein Abteilungsleiter Wohnen wird vor Ort sein am Montag mit noch drei anderen Kollegen aus der engen Verwaltung und alle Hausmeister sind am Start und wir werden am Montag früh von Haustür zu Haustür klingeln, nochmal informieren, also richtig personell, dass dort alle Bewohner die Häuser verlassen haben.
Was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft, ist Cottbusverkehr noch dabei, genaue Umleitungspläne zu erstellen. Was bisher klar ist, bis 8 Uhr fahren alle Busse und Bahnen normal. Die Linien 2 und 3 fahren wie gewohnt den ganzen Montag, aber die Linie 1 soll ab 11 Uhr eingestellt werden. Genaueres will das Unternehmen zeitnah bekannt geben.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Und nachhören können Sie das alles wie immer unter inforadio.de.
Inforadio Podcast.